Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
In unseren Herzen und Köpfen, da ist gerade so viel los. Auch für Zacharia Keskin-Kilesh, da war es ein echt schwerer Tag. Er ist Aktivist und Politikwissenschaftler und erforscht antimuslimischen Rassismus. Zacharia, wie geht's dir denn jetzt gerade?
Nicht gut, tatsächlich. Also ich bin ziemlich erschöpft. Ich merke, wie die Ereignisse so meinen ganzen Tagesauflauf überschattet haben. Mhm. Und das wird mich die nächsten Tage bestimmt auch noch begleiten.
Und als du direkt davon erfahren hast, warst du da schockiert oder hast du dich fast an sowas schon gewöhnt?
Ja, also ich bin aufgewacht, habe mein Handy aufgemacht und habe dann direkt erstmal WhatsApp-Nachrichten gekriegt von vielen Freundinnen und Freunden, die das auch schon mitverfolgt haben, dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Und ich selbst komme auch aus Südhessen. Über Hanau fahre ich mit der Regionalbahn zu meiner eigenen Familie. Mhm. Und viele Freunde, auch Freunde, die ich hier in Berlin habe, kommen auch aus der Region. Und habe mir das angeschaut, habe gegoogelt ganz viel, was gibt es da noch für Informationen. Es geht um eine Shisha-Bar, da sind Menschen getötet worden. Und nach immer mehr Infos, die ich bekommen habe, Freunde, die mir auch immer mehr Details geschickt haben. Dann am Ende wurde es ja immer deutlicher, dass das ein rassistischer Terroranschlag war. Und dass es ein Bekennerschreiben gibt. Und dann musste ich das Handy erstmal weglegen, auf Flugmodus gestellt, aber ich konnte das nicht weglegen. Also ich bin immer wieder dran gegangen und musste weitergucken und Freunde, die mich kontaktiert haben. Und ich habe gemerkt, viele Menschen haben mich kontaktiert heute. Also es geht eigentlich eben seit gestern vor allem wegen diesem Artikel auf Zeit, den ich geschrieben hatte, wo es um die Enthüllung dieser rechtsextremen Gruppe S ging.
Da schreibst du, das hat dich nicht überrascht.
Ja, also ich war auch nicht überrascht, aber der Schmerz ist trotzdem da. Ne? Also man fühlt ja trotzdem etwas und die Angst ist da, weil das eine Realität ist. Aber ich bin nicht überrascht, dass es diese Terroranschläge gibt und dass sich Menschen organisieren und dass es Bekennerschreiben gibt und Manifeste gibt, in denen steht, dass Menschen, die nicht weiß sind, dass die weniger wert sind zum Beispiel. Und dieser Terrorist, der diesen Anschlag begangen hat in Hanau, hat ja auch genau nach dieser Logik funktioniert. Ne? Der auflistet, die und die Völker haben nichts beigetragen in der Geschichte der Menschheit eigentlich und die müssen vernichtet werden. Ja? Und du liest das und du weißt, du gehörst zu so einem Volk in Anführungszeichen und sollst vernichtet werden eigentlich. Ne? Und das heißt, die Menschen, die da getötet worden sind, ich habe viel geweint um die, ich kannte die nicht, ich habe trotzdem viel geweint um die, um deren Familie und deren Freunde. Man hat oft wenig Zeit für das Trauern, weil man direkt in so einem anderen Film eigentlich ist.
Ja, der Kopf ist gleich an und dann rattert es.
Ja. Das heißt, das war nochmal wichtig, auch nochmal zurückzugehen, ja, wie geht es eigentlich diesen Familien, diesen Angehörigen, die davon betroffen sind?
Wenn du das erlebst, wenn du dich mit deinen Freunden darüber austauschst, wie fühlt ihr euch dann? Fühlst du dich noch sicher?
Ja, also wir haben versucht, nicht darüber zu sprechen, über dieses Thema, was jetzt heute in Hanau war, heute zum Mittagessen, aber du kannst das nicht vergessen, du kannst auch nicht abschalten. Das begleitet einen und man fragt sich, wohin kann ich gehen? Weil viele Menschen, die in Shisha-Bars gehen, viele Menschen mit Rassismuserfahrung, die in vielen anderen Bars und auch Diskos so abgewiesen werden, da nicht reinkommen, die suchen dann, die haben dann eine Shisha-Bar als Ort, wo sie sich erholen können, wo sie zusammenkommen können, ja, und dass das der Ort ist, an dem sie dann am Ende getötet wurden oder dass der Ort ist, an dem wir auch nicht mehr sicher sind als migrantischer Ort, dann fragt man sich ja, kann ich da hingehen oder nicht? Und viele Freunde, die mir auch geschrieben haben, ja, jetzt erstmal nicht mehr in eine Shisha-Bar.
Okay,
ja, das krass. Heißt, das hat einen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen in der Stadt. Wir überlegen uns immer 2-3 Mal, kann ich da hingehen oder kann ich da nicht hingehen? Selbst bei den Demonstrationen, die jetzt stattfinden, muss ich mir auch nochmal überlegen, also wie sicher bin ich eigentlich im öffentlichen Raum?
Du hast geschrieben, du redest auch manchmal mit deinen Freunden über Auswanderungspläne. Wie ernst ist dir das?
Ja, das fängt eigentlich natürlich an wie so ein Witz, ne? Weil man ist hier geboren, ne? Man ist hier aufgewachsen.
Ja, das klingt völlig absurd im ersten Lesen.
Das ist absurd, weil außer man will woanders leben und man findet woanders einen Job und will woanders eine Familie gründen und so weiter. Aber in erster Linie ist das ja nicht das, woran ich jetzt denke. Ich stehe auf und denke, eigentlich will ich jetzt gehen, sondern man hat hier studiert, man ist hier und dann muss man sich aber Gedanken machen, okay, ist man hier erwünscht? Darf man hier sein? Warum ist man ewig Fremder in seinem eigenen Land? Was muss man noch tun, um sozusagen dazuzugehören? Und dann kommen einem natürlich solche Gedanken, ne? Was mache ich im schlimmsten Fall? Wo kann ich hingehen? Und ich habe auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen. Das ist Das ist, man wird aus seinem eigenen Land vertrieben das ist so ein Alltagsthema eigentlich, mit dem man konfrontiert ist. Das fängt ja nicht mit rechtem Terror an. Diese rechte Gewalt, die existiert, die knüpft an etwas an, was ohnehin uns begegnet in unserem Alltag. Also die Begriffe, die zirkulieren, die Ideen von Umvolkung, von Überfremdung, von Unterwanderung, also niemals als Teil von hier gesehen werden zu können, wenn man so aussieht, wie man aussieht oder wenn man so heißt, wie man heißt.
Innerhalb der letzten 9 Monate, da gab es ja 3 Anschläge mit rechtsterroristischem Hintergrund, also der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, dann der Anschlag auf die Synagoge in Halle und jetzt Hanau. Hat sich da irgendwas in der öffentlichen Wahrnehmung geändert?
Ja, also die Sache, die mich immer beschäftigt nach sowas ist, was passiert eigentlich nach Beileidsbekundungen und sowas, ne? Also es gibt mehrere Dinge, die mich beschäftigen. Das eine ist, wie wird das sprachlich gefasst, was passiert und was geschehen ist zum Beispiel? Ich scrolle auf meiner Twitter-Timeline und dann sehe ich, wie bestimmte Medien über die Fälle berichten und dann lese ich, okay, Shisha-Morde zum Beispiel heute bei Fokus. Da sind keine Shishas ermordet worden, da sind Menschen ermordet worden. Und das hat mich sehr stark an NSU erinnert, wo es dann in den Medien hieß Dönermorde. Das heißt, die Entmenschlichung, die hört auch danach nicht auf. Also nicht nur, dass man getötet wird, dass man bedroht wird, dass man um die eigene Sicherheit bangen muss, sogar das Sprechen darüber, sogar da drin gibt es die Entmenschlichung. Und dann heißt es Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel. Das ist auch keine Fremdenfeindlichkeit, das ist Rassismus. Und es ist unglaublich wichtig, das auch so zu bezeichnen, weil sonst ist die Auseinandersetzung mit dem eine, die Ideen weiterträgt, die sagt, eigentlich sind das Fremde, eigentlich sind das Menschen, die gar nicht hierher gehören. Das heißt, es fängt erstmal damit an, wie finden wir eine Sprache, um das festzuhalten, was da passiert und was kommt danach? Was kommt nach diesen Bekundungen dafür, dass in dieser Demokratie Rassismus keinen Platz hat? Merkel hat ja eine Stellungnahme gegeben und hat gesagt,
Rassismus ist Gift für unsere Gesellschaft.
Und hat dann nochmal betont, ne, in unserem Staat, in unseren Institutionen, wir behandeln alle Menschen gleich, egal welche Herkunft und welche Religion. Und damit macht man es sich zu einfach. Weil selbst wenn wir nach unseren rechtsstaatlichen Prinzipien und unserem Grundgesetz sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, bedeutet das nicht, dass es in den Institutionen keinen Rassismus gäbe.
Was forderst du da von der Politik?
Na, es gibt verschiedene Dinge, die zu machen sind. Und das ist etwas, worüber Expertinnen und Experten, Aktivisten seit Jahren eigentlich sprechen. Ich bin Vorstandsmitglied bei der Neuen Deutschen Organisation. Wir haben morgen unseren diesjährigen Bundeskongress, der stattfindet, wo viele Menschen bundesweit aus der schwarzen Community, muslimische Organisationen, die hierher kommen und ihrer Stimme Gehör verleihen wollen. Und die Forderungen sind oft eigentlich seit Jahren die gleichen. Das eine ist, das Problem zu benennen, dass es sich um Rassismus handelt und dass es nicht einfach nur um Rechtsextremismus geht, sondern dass Rassismus ein Phänomen ist, was in der gesamten Gesellschaft existiert. Und dass man dann sich die Frage stellen muss, was ist diese Gesellschaft eigentlich bereit zu tun, um dieses Problem zu lösen? Dazu gehört zum Beispiel auch in die Institutionen zu schauen. Ja? Sind die, was machen wir damit, dass es in Institutionen auch Menschen gibt, die dieses Gedankengut haben? Na, wie oft sind wir damit konfrontiert, dass wir hören, okay, in der Polizei, in der Bundeswehr, da organisiert sich was, ja, und was wird jetzt getan?
Also hast du das Gefühl, da gibt es irgendeine Entwicklung?
Naja, das Problem ist, das, was wir sagen, wird nicht umgesetzt und wird auch nicht gehört. Das heißt, das eine ist, es muss unabhängige Expertenkommissionen geben, die sich dem Rassismus widmen und auch die Bedürfnisse und auch die Perspektiven von Menschen, die davon betroffen sind und die diese Erfahrung haben, mit einbeziehen. Das heißt, wir brauchen ein Bild darüber, was passiert eigentlich in diesem Land. Und der zweite Schritt ist, wie wollen wir eigentlich diese Gesellschaft im nächsten Schritt sozusagen auch abbilden in den Institutionen, weil es keine Repräsentation gibt. Also es gibt ja so viele Baustellen, die zusammenhängen mit dem Problem von Rassismus, dass es Menschen gibt, die Rassismuserfahrungen machen, die so viele Bezüge haben, die sich aber in ihrem Bildungssystem zum Beispiel auch nicht widerspiegeln. Ja? Das heißt, es geht auch um die Frage, was wird eigentlich in diesem Land gelehrt? Welche Geschichte wird erzählt und wessen Geschichten und Erfahrungen werden nicht erzählt? Welche werden nicht gelehrt?
Du hast ja gerade gesagt, was du dir von den Medien vielleicht wünschen würdest, von der Politik. Was wünschst du dir konkret von uns allen, von der Gesellschaft?
Ja, also das fängt ja erstmal im Alltag an, ja, weil das größte Privileg eigentlich von weißen Menschen ist unter anderem, dass man sich aussuchen kann, ob man sich mit Rassismus beschäftigen will oder nicht. Und dieses Privileg haben schwarze Menschen nicht, haben People of Color nicht, haben Muslime nicht in diesem Land. Das heißt, man muss sich auseinandersetzen mit den eigenen Privilegien und schauen, okay, was bedeutet das für diese Menschen? Also wie kann ich diese Menschen unterstützen? Was braucht es, um Schutz zu schaffen? Allein die Tatsache, dass wir es immer beweisen müssen, das ist unglaublich anstrengend, auch immer wieder darüber zu sprechen. Und es ist wichtig, auch darüber zu sprechen, aber wie lange müssen wir eigentlich noch darüber sprechen, dass das Bewusstsein da ist, dass man nicht sicher ist und dass man rassistisch diskriminiert wird? Das fängt damit an, ne? Sich an die eigene Nase zu fassen, zu gucken, okay, was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft? Was habe ich für Privilegien? Und wie werden andere Menschen ausgeschlossen aus gesellschaftlicher Teilhabe?
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.